Die Faulheit hat zu ganz vielen Innovationen geführt. Also ich sage dir, Wolfgang, ich muss jeden Tag überlegen, was ich koche. Und wenn mein Kühlschrank mir das vorschlägt, dann ist es eine Entscheidung weniger am Tag.
SWR1 Leute moderiere ich seit mehr als 30 Jahren. Mit anderen Worten, ich komme auf sehr viele Sendungen und habe halt auch eigentlich fast jede Frage schon mal gestellt.
Ja, aber nur fast. Und genau deshalb gibt's auch diesen Podcast. Hier möchte ich dir noch Leute vorstellen, die für dich neu und überraschend sind. Und ich verrate dir nicht, wer kommt.
Ich bin total gespannt. Wir werden sehen, was passiert. Und was jetzt kommt, heißt im Übrigen, erzähl mir was Neues.
Wolfgang, so ein paar technische Helferchen sind aus unserem Leben ja eigentlich kaum noch wegzudenken. Also Smartphone, Saugroboter oder auch die Gesichtserkennung. Wie ist es bei dir? Nutzt du sowas oder bist du da eher skeptisch?
Also keine Gesichtserkennung, kein Saugroboter und Smartphone, klar.
Smartphone
aber
machst du.
Skepsis ist falsch, weil ich eigentlich jemand bin, der da vergleichsweise wenig Ahnung hat, relativ schnell an dem Punkt bin, wo ich mir Hilfe holen muss.
Okay, da bin ich mal, also ich glaube, deine heutige Gesprächspartnerin, die könnte dir auf jeden Fall da Hilfe leisten. Die kennt sich richtig gut aus und ich sage herzlich willkommen, Kenza Aizi Abu Lidiani.
Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind verbunden per Schalte. Hallo Kenza.
Hallo Wolfgang.
Wie geht's?
Super.
Von wo sprichst du zu mir?
Berlin-Kreuzberg.
Von Berlin-Kreuzberg nach Stuttgart-Mitte. Ein weiter Weg, aber es wird klappen. Genau. Jetzt haben wir uns schon geduzt. Ich denke, wir bleiben dabei, wenn es für dich okay ist.
Ja, auf jeden Fall.
Ansonsten haben wir diesen sogenannten Lückentext am Anfang. Also Kenza Aizi Abu kennen heute viele als?
Brückenbauerin.
Okay, das ist aber nicht alles, was sie ausmacht. Sie selbst sieht sich auch in der Rolle der
Übersetzerin zwischen Tech-Welt und Nicht-Tech-Welt. Ich überlege gerade, was wäre das politisch Korrekte?
Analoge
und Laien. Analoge vielleicht.
Ja, analoge genau. Steinzeit.
Nein, Steinzeit nicht.
Aber
mit analog reicht's.
Also digitale Welt auf der einen Seite, die neue Welt und die alte Welt, die analoge Welt. Würde das passen, so einigermaßen?
Ja, oder eher nicht Tech und
okay.
Tech.
Es gibt jetzt gerade schon so viele Stichworte, mit denen ich jeweils anfangen könnte. Von Tech über den Saugroboter von Helena. Ich würde dich einfach bitten, erzähl mir was Neues, damit anzufangen.
Mit dem Neuen anfangen.
Genau, mit dem Neuen. Wir fangen mit dem Neuen an und kommen dann aufs Alte.
Ja, genau. Also, was ich Neues habe für dich, ich zeige es dir mal hier auf dem Bildschirm. Das sehen die Leute zwar nicht, aber...
Doch, die sehen die schon, wenn sie gucken, meine Freundin Roxy.
Das ist ein Kinderbuch. Mhm. Und das ist ein Kinderbuch, das ich geschrieben habe, um Kindern... künstliche Intelligenz und Roboter zu erklären.
Wow.
Also wie das funktioniert, wie Roboter funktionieren, wie sie denken, wie sie lernen, was können sie nicht. Und das aber in eine Art und Weise, die Spaß macht. Das ist ein Roman, das ist kein Fachbuch, kein Sachbuch,
aber
das ist ein Roman.
Es ist eine, so stelle ich es mir jedenfalls vor, doch höllenschwere Aufgabe, wenn wir mit den Robotern anfangen. Ich glaube, Roboter kann man Kindern noch einfacher und klarer erklären als künstliche Intelligenz. Was meinst du?
Erklären vielleicht nicht. Ich überlege, also das ist nicht einfach, diese Abstraktionsebene zu erreichen, wo man nicht mit Fachbegriffen um die Ecke kommt. Da muss man tatsächlich überlegen und Beispiele aus dem Alltag nehmen, ne, und die als Analogie nutzen.
Ja.
Aber was mit Kindern auf jeden Fall viel besser klappt, ist die Interaktion mit diesen Geräten.
Mhm.
Die haben keine Ängste. Sie sehen das alles spielerig und die Kinder sind ja neugierig und so mit dieser Neugierde, ne, behandeln sie oder gehen sie auf diese Spielzeuge zu und wollen es probieren und etc. Und das ist bei Erwachsenen eher schwieriger, ne? Da kommt immer dieser Respekt.
Aber ich meine, erklären, zumindest Basis, nicht demokratisch, aber basistechnisch erklären musst du Kindern ja trotzdem ein bisschen was. Also angenommen, ich bin jetzt ein, sagen wir mal, 6 Jahre alter Junge. Wie erklärst du einem 6 Jahren alten Jungen den Roboter?
Ja, genau. Also ich sag mal, der Grundsatz dahinter ist ja eine Maschine, die ein Mensch baut, um Aufgaben zu übernehmen. Und auch in 6 Jahre, lustigerweise, mein Sohn ist auch 6 Jahre alt. Wir haben auch ein paar Roboter für ihn besorgt. Das heißt, das weiß er eigentlich schon. Und er war mit mir auch im Büro und hat viele Roboter gesehen, seitdem er sehr klein war. Deswegen musste ich ihm das nicht erklären. Aber auch eine Küchenmaschine ist ein Roboter. Und das ist schon etwas, was Kinder auch zu Hause haben. Ist zwar jetzt kein intelligenter Roboter, aber ist ja trotzdem ein Roboter. Und damit sollte man vielleicht anfangen, ne? Zu sagen, okay, diese Küchenmaschine ist auch ein Roboter. Ein Auto ist eventuell auch ein Roboter, den man lenken kann. Und genau.
Wie erklärst du künstliche Intelligenz? Also ich denke mal, dein 6 Jahre alter Junge, oder dein 6 Jahre alter Sohn, was Intelligenz angeht, würde sagen, also intelligent ist es, wenn ich meine Mutter dazu bringe, dass ich auch beim dritten Mal das dritte Eis kriege. Ja? So. Das ist seine Intelligenz. Jetzt erklär bitte die künstliche Intelligenz.
Genau, na, wenn ein Roboter das schafft, dann ist er auch intelligent. Das ist ein sehr guter Punkt, Wolfgang, denn der Ausgangspunkt ist immer, was bedeutet Intelligenz? Ne? Also auch in der analogen Welt, sage ich mal. Und da gibt es auch keine eindeutige Definition. Wir haben unterschiedliche Intelligenzen und ähnlich ist es bei den künstlichen Intelligenzen auch. Es gibt nicht die eine, sondern jede Maschine hat eine Inselbegabung. Das heißt, die künstlichen Intelligenzen, die wir heute haben, sind meistens Inselbegabungen. Deswegen spricht man auch von einer schwachen KI. Und diese starken KI, also ne, dass eine Maschine mehrere Intelligenzen hat und auch ein Bewusstsein entwickelt und ein Wille und sogar Gefühle, ja, sag ich mal, die wir aus den Science-Fiction-Filmen kennen, das gibt es heute nicht.
Wie ist es bei dir? Hast du dir dieses Thema selbst erarbeitet? Hast du was Entsprechendes studiert?
Ja, ich habe Elektrotechnik studiert und damals habe ich mich mit unterschiedlichen Methoden der KI auseinandergesetzt, ohne dass wir sie damals KI genannt haben. Ich habe auch eine Abschlussarbeit über Algorithmen geschrieben und ich fand es damals spannend. Also ja, damals Anfang 2000, meine Abschlussarbeit habe ich 2003 geschrieben, das sind jetzt fast also 19 Jahre. Das war eher noch in der Forschung, ne? Also es war nicht alltäglich, man hat nicht darüber gesprochen, nicht in den Medien. Das war im Forschungsbereich und ich fand es spannend zu sehen, wie man neuronale Netze, also damals, ich hatte einen Kurs einfach, was neuronale Netze hieß, künstliche neuronale Netze. Und da hat uns unser Prof erklärt, dass man sich von unserem Gehirn, wie die neuronale Netze funktionieren, das auch simulieren kann und dass das Maschinen befähigt, dass sie auch selbst lernen. Ne? Also, dass sie anfangen, auch so ein bisschen wie unser Gehirn zu funktionieren und dadurch auch Sachen machen, wie, ich sag mal, Brustkrebs erkennen, diagnostizieren. Und das fand ich total spannend. Deswegen habe ich mich in das Thema mehr eingearbeitet und habe mich auch dafür entschieden, meine Schwerpunkte zu setzen. Ja.
Was ist aktuell dein Schwerpunkt? Woran arbeitest du gerade aktuell?
Genau, ich arbeite jetzt bei der IBM. Das ist ja ein der größten Tech-Konzernen. Und mit meinem Team bauen wir mit unseren Kunden zusammen ja, Lösungen, um ihre Herausforderungen, unterschiedliche Herausforderungen in der Industrie zu lösen. Und natürlich eine der Haupttechnologien, die wir dafür nutzen, ist auch künstliche Intelligenz.
Kannst du es ein bisschen also konkreter machen?
Konkreter machen.
Ein Beispiel?
Ja. Beispiel. Versicherungen zum Beispiel. Bei Schadensmeldungen. Mhm. Na, also früher hatte man einen Schaden. Ein Autounfall, sage ich mal, und dann musste man diese Berichte ausfüllen und das verschicken und dann hat irgendein Sachbearbeiter sich das angeschaut und dann ne, hin und her. Und heute kann man ein Foto machen sage ich mal, von diesem Schaden, das Hochladen in eine App, das wird maschinell analysiert und auch automatisch entschieden, ob der Schaden, sage ich mal, berechtigt ist oder ob das eine Fraud,
Versicherungsbetrug oder was meinst du?
Betrug, vielen Dank. Ach so, genau, ja. Betrug, was das richtige Wort. Dass diese Klassifizierung passiert heute auch automatisch.
Wobei das ja, glaube ich, ein ganz großes Thema ist bei Versicherungen, dass es bestimmte Versicherungen gibt, ob nun im Autobereich oder woanders, dass einfach ein bestimmtes Klientel massiv versucht zu betrügen.
Genau, deswegen habe ich das Beispiel auch erwähnt. Das ist für die Versicherung tatsächlich ein großes Thema und da kommen wahnsinnig viele Anfragen, täglich Anfragen. Ja. Und das können Sie inzwischen ja gar nicht mehr mit Menschen alle diese Anfragen schnell bearbeiten. Und so hilft hier die Automatisierung. Natürlich werden trotzdem ein paar Fälle auch nochmal von Menschen geprüft. Aber der größte Teil und diese einfachen Fälle werden schon automatisiert.
Aber verstehe ich dich richtig, da gibt es, was Versicherungsbetrug angeht, schon verschiedene Anhaltspunkte. Wenn man die zusammen addiert, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas nicht stimmt. Und dann kommt sozusagen der Sacharbeiter dann auch noch ins Spiel, der sich diesen speziellen Fall selbst und eigenverantwortlich anguckt.
Also das läuft so und ich sage mal jetzt, sei es Versicherung oder Callcenter-Anfragen, ne? Also diese Callcenter, wo man anruft, weil es irgendwas ist und das ist egal, ob es ein Telekommunikationsanbieter ist oder irgendwas anderes. Also ca. 80% der Anfragen wiederholen sich und sind relativ einfach in der Beantwortung. Mhm. Nur wenn man das in Form von Papier macht, dann stapelt sich und dann dauert es. Und diese Anfragen können die Roboter sehr gut behandeln. Für diesen restlichen 20%, die eventuell komplexer sind oder nicht eindeutig sind, das machen trotzdem die Experten. Und von den 80% schaut man, dass man von den vergangenen Fällen lernt und damit die Maschinen trainiert und dann kriegen es die Maschinen in der Regel auch sehr gut hin. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass die Entscheidung nicht eindeutig ist, dann wird das an einem Mitarbeitenden weitergegeben. Okay. Und dann macht man zusätzlich Stichproben, um sicher zu gehen, dass die Maschine auch die richtige Entscheidung getroffen hat.
Du hast vorhin gesagt, wenn ich richtig erinnere, dass du 2003 deine Abschlussarbeit gemacht hast, dann sind jetzt also fast 20 Jahre ins Land gegangen. Und ich vermute mal, dass alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, in der Zwischenzeit eine wahnsinnige Entwicklung genommen hat. Ja?
Absolut.
Also wenn du es mit den Anfängen vergleichst.
Das ist genau richtig. Mein Vorteil war, das, was ich gelernt habe, bildet die Grundlagen, die sich in der Zwischenzeit weiterentwickelt haben. Aber groß verändert haben sie sich nicht. Was sich verändert hat, ist die Rechenleistung, ist die Speichermöglichkeiten, auch von Daten, die wir heute haben und damals nicht gab. Und vor allem, dass wir überhaupt Daten sammeln heutzutage, ne, durch die Digitalisierung. Wie gesagt, ne, wenn man früher alles auf dem Papier machen musste, heute ist es ein Portal, wo man die Daten einträgt. Das heißt, diese Menge an Daten, die wir heute haben, die gespeichert werden können mit den Methoden, mit der Rechenleistung, ermöglicht vieles. Mit den Methoden, die schon vor 20 oder 50 Jahren erfunden worden, aber heute kann man die ja auch nutzen und umsetzen. Und damals war es noch, okay, die Methoden sind da, aber ohne Rechenleistung und ohne Daten konnte man da nicht wirklich Großes damit machen. Das ist vor allem der Unterschied, ja.
Helena hat uns vorhin oder mir vorhin so ein paar Beispiele genannt für Dinge, die technologisch gesehen unser Leben heute bestimmen. Und ich habe dann spontan gedacht, okay, also iPhone ist klar, aber alles andere, was sie aufgezählt hat, braucht die Menschheit Saugroboter zum Beispiel? Was denkst du?
Sehr guter Punkt. Ob die Menschheit das braucht, weiß ich nicht. Aber viele Menschen brauchen es. Also alles, was uns das Leben einfach macht, sage ich mal, ist gut. Das brauchen sicherlich nicht alle Menschen und einige Menschen genießen wahrscheinlich das Saugen. Aber ich sage mal, dass die Faulheit hat zu ganz vielen Innovationen geführt. Ne? Also die Menschen haben es immer geschafft, Sachen zu erfinden, damit sie bestimmte Tätigkeiten nicht machen. Und ähnlich ist es mit dem Soundboard.
Ja gut, also mein, das ist ja klar. Also wenn du dir mal anguckst, wie die Entwicklung gegangen ist, dann irgendwann vom 19. ins 20. Jahrhundert und dann kam der Kühlschrank und dann kam der elektrische Herd. Das waren natürlich, oder die Waschmaschine, massive Erleichterungen für so ein Alltagsleben. Also wenn du dir alte Fotos anguckst mit irgendwelchen Frauen, die an irgendwelchen öffentlichen Brunnen ihre Wäsche waschen, da ist schon viel Lebenszeit flöten gegangen. Heute ist alles anders. Also wir haben den Saugroboter, wir haben die Gesichtserkennung, die man, sagen wir mal, für, also privat fürs eigentliche Leben nicht braucht, aber die natürlich in vielerlei Hinsicht, glaube ich, schon enorm wichtig geworden ist, oder?
Ja, und das ist auch wieder das Wichtige an die Technologie, dass wir sie als Möglichkeit sehen, bestimmte Probleme zu lösen. Die sollten wir aber nicht nutzen, einfach weil wir es können. Ne? Also Gesichtserkennung, das ist natürlich, das kann bei vielen Sachen helfen, aber man sollte es dann nicht überall nutzen, einfach weil es geht. Ne? Und da kommen wir natürlich in eine Diskussion, die außerhalb der Tech-Branche stattfindet und stattfinden soll und auch innerhalb der Tech-Branche vermehrt stattfinden sollte, welcher Einfluss diese Technologie auf die Gesellschaft hat und erlauben wir alles oder erlauben wir es nicht? Und um jetzt auf das Gesicht, auf das Beispiel Gesichtserkennung zurückzukommen. Also ich nutze es zum Beispiel, um mein iPhone zu entsperren.
Okay.
Und damit habe ich kein Problem, weil ich weiß nur, dass also diese Information von meinem Gesicht, die biometrische Daten werden lokal auf dem Handy gespeichert. Und das gilt, das ist nur für das Ziel, das Handy zu entsperren. Gleichzeitig finde ich es nicht in Ordnung, wenn das jetzt im öffentlichen Raum in Echtzeit genutzt wird, um Menschen zu verfolgen. So, und deswegen ist das jetzt auch, also entspricht nicht unserem Verständnis oder Erwartung, Werte von Datenschutz und Privatsphäre, die wir in Europa haben. Und das, deswegen ist es auch ein Beispiel, was die EU-Regulierung jetzt auch verboten hat. Gut, dass Gesichtserkennung in Echtzeit von der Polizei genutzt wird.
Also, dass eine Privatsphäre geschützt werden muss und dass Datenschutz ja durchaus was Wichtiges ist, ist ja, steht ja außer Frage. Auf der anderen Seite, wenn jetzt zum Beispiel so eine Gesichtserkennung eingesetzt würde, konjunktiv bei einer extrem gewalttätigen Demonstration, dann hätte ich damit nicht nur kein Problem, sondern fände das offen gestanden auch gut und richtig so.
Genau, und das ist halt immer die Frage, ne? Wofür wird das eingesetzt? Und ich sag mal, das sind auch Beispiele wie Kinder verschwinden, ne? Und das haben wir auch. Aber wenn man dadurch diese Kinder wiederfinden kann, dann ist jeder Eltern, der sagt, ich unterschreibe alle Dokumente, die mir hier vorliegt, ich möchte meinen Sohn wieder haben. Mhm. Und deswegen, also das ist einfach eine Technologie, die Sachen ermöglicht und dann muss man sich über die Nutzung unterhalten und nicht über die Technologie.
Klar. Helena ist ganz analog bei uns aufgeschlagen.
Jetzt seid ihr eigentlich, genau, ihr seid gerade schon richtig schön zu dem Thema gekommen, denn künstliche Intelligenz, wie wir sie heute kennen, würden, glaube ich, die meisten schon noch als recht praktisch sehen. Ne? Also sie erleichtert einfach unser Leben in vielen Bereichen. Aber künstliche Intelligenz, wie sie sich auch in Zukunft vielleicht entwickeln könnte, beunruhigt, glaube ich, schon manche Menschen. Ne? Also das geht dann bis zu irgendwelchen dystopischen Filmen, wo wir von Maschinen regiert werden und so weiter. Ihr kennt das alles, diese Szenarien. Wie schätzt du das ein, Kenzer? Also wie glaubst du, entwickelt sich künstliche Intelligenz weiter und ja, kannst du diese Sorgen der Menschen auch verstehen?
Ja, die Sorgen kann ich natürlich verstehen. Meine Vermutung dazu ist, dass die Sorgen gibt, weil alles, was wir von KI wissen, wissen wir von Science Fiction, von Hollywood. Und das sind Filme, die schon seit 20 Jahren gibt, sag ich mal. Und deswegen haben alle Menschen den Terminator im Kopf, wenn sie über Maschinen und Roboter und KI sprechen oder hören. Und das ist aber etwas, was wir ändern sollten. Das ist eine dystopische Sicht über die KI. Es gibt aber natürlich auch eine utopische Seite. Und wir sind diejenigen, die dafür sorgen können, dass wir nicht in die Dystopie gehen, sondern in die Utopie. Und so deine Frage, was, wie sieht die Zukunft aus, ne, oder was kommt in 10 Jahren? Ich sage mal, es wird das kommen, was wir wollen und was wir gestalten. Also die Zukunft kommt nicht, die Zukunft gestaltet man. Und wenn man möchte, dass man eine dystopische Zukunft hat und alles Freilauf lässt und ne, das Böse nicht eingrenzt, dann wird diese Dystopie auch eintreten. Wenn man sich dafür einsetzt und das so gestaltet, dass es auch im positiven Sinne genutzt wird, dann wird das auch eintreten. Ich sehe uns da weniger in die Opferrolle, sondern mein Appell ist, wir sind ja gar nicht Opfer, sondern wir können die Zukunft gestalten. Und wenn wir dafür sorgen, dass genug Menschen wissen, worum es geht und dass sie eine KI als mathematische Methode verstehen, ne, um unterschiedlichen Aufgaben zu lösen, dass die Angst dafür abgebaut wird und dass auch alle mitgestalten wollen.
Wobei, weil vorhin der Begriff Gesellschaft fiel, das natürlich auch eine gesellschaftliche Aufgabe insofern ist, dass du ja immer auch gucken musst, weil, also wenn eine technische Entwicklung rasant vor sich geht, dass du nicht viele Leute hast, die plötzlich abgehängt werden, die Älteren beispielsweise, die keinen Zugang haben. Absolut. Oder keinen Zugang finden oder die überhaupt nicht technikaffin sind.
Ja, das ist richtig. Und deswegen, es ist ja auch eine gesellschaftliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass keine Menschen abgehängt werden, dass die Kinder das von klein an lernen und dass die die weniger Jungen, sage ich mal, das auch lernen, dass sie am Leben teilhaben können. Ja. Das ist genau richtig, ja.
Gibt es insofern eine Gefahr? Wir haben eingangs unseres Gesprächs über deinen Sohn gesprochen, der 6 Jahre alt ist und mit dieser doch sehr technikaffinen Mutter groß geworden ist, von daher auch vermutlich alles drauf hat, was es in diesem Bereich gibt. Ist das insofern ein Problem, dass andere Dinge dann außen vor bleiben, dass er beispielsweise nur als Frage gar nicht mehr liest, weil er keinen Zugang zu Büchern gefunden hat? Wie ist das?
Er liest sehr gerne und deswegen habe ich ja auch ein analoges Medium gewählt, um dieses Thema auch kleinen Kindern beizubringen. Was ich unbedingt sagen möchte, ist, das eine schließt das andere nicht aus. Mhm. Ne? Also technikaffin zu sein heißt nicht, dass man den ganzen Tag mit den Geräten umgehen muss oder dass man nur noch Sachen am Rechner machen muss, auch Kinder. Es heißt auch nicht, ne, wenn wir über digitale Bildung sprechen, es heißt nicht, dass alle Kinder programmieren lernen müssen. Das nicht. Es geht vielmehr darum, dass sie die Möglichkeiten verstehen, dass sie wissen, was da ist, dass sie diese analytische Denken verstehen, dass sie verstehen, dass Maschinen anders lernen als Menschen. Und das kann man auch mit Papier und Stift machen. Ne? Und deswegen habe ich auch einen Roman geschrieben, um das zu erklären. Also ich sage nicht nur das eine, beides ist das Ziel. Und man kann auch, also man soll auch die Handys eher als Enabler ist wieder Englisch, also als etwas sehen, was Möglichkeiten eröffnet. Ne? Also als Beispiel mit meinem Sohn machen wir auch ab und zu mit Holz, diese Holz Spielzeug, dass wir so Sachen bauen und ja. Dann machen wir Fotos und dann kann man diese Fotos zusammenschneiden und dann kann er damit so eine Art Video machen, wo diese Holzdinger sich bewegen. Ne? Mhm. Und das macht ihm ja auch Spaß. Und deswegen ist es Kombinieren.
Mhm. Also Kombinieren heißt, diese ganzen neuen Sachen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die alten Sachen, ob das nun Puzzles sind oder Lego-Gebäude, was auch immer, ob das Bücher sind, Kinderbücher, egal.
Genau, Hauptsache die Kinder haben Spaß, weil dann werden sie es lernen und anwenden.
Wenn wir, Herr Kenzer, zum Schluss unseres Gespräches ein bisschen in die Zukunft gucken. Jetzt gucken wir mal in die vielleicht doch einigermaßen überschaubare Zukunft. Wo siehst du dich mit deinem Thema, mit den Robotern, mit der künstlichen Intelligenz, sagen wir, in 10 Jahren? Ist es ein Zeitraum, den du halbwegs seriös glaubst, überblicken zu können?
Nee, ich bin eigentlich für solche Zukunftsvisionen total schlecht.
Also dann gucken wir in die nächsten 5 Jahre und reduzieren.
Ja, reduzieren, ja, vielleicht 5 Jahren kriege ich eh hin. Also das ist eine, ich sehe das schon so, dass wir viel mehr Sachen automatisieren in unserem Alltag, automatisieren werden in unserem Alltag und auch vor allem beruflichen Alltag, dass die Jobs dadurch sich verändern werden, dass wir, also einige Jobs, aber wenige werden komplett verschwinden. Aber der Punkt ist, dass alle anderen werden sich verändern, ohne Ausnahme. Auch der Job eines Programmierers oder einer Programmiererin wird sich verändern, weil wir jetzt dran arbeiten, alles auch in dem Bereich Sachen zu automatisieren, dass der Mensch nicht alles von null machen muss. Und mein Anliegen ist es, das so zu machen, dass diese Technologie uns unterstützt. Und dass wir das Beste aus der Technologie holen, zusammen mit dem Besten aus dem Menschen holen und zusammen in Kombination ein besseres Leben für alle bauen.
Okay, dann gucken wir mal den beruflichen Aspekt an. Das ist natürlich zum Teil auch Corona geschuldet, dass wir inzwischen sehr, sehr viele digitale Schalten haben und dieser Standort- und Sitzungstourismus weitestgehend jetzt weggefallen ist in den letzten 2 Jahren. Etwas, was nicht unbedingt ein Nachteil ist, oder?
Nein, das sieht man ja auch genau. Also Corona war ja auch ein Digitalisierungsbeschleuniger. Dadurch haben wir gesehen, dass das uns ermöglicht, zusammenzuarbeiten, auch wenn wir nicht gemeinsam an einem Ort sitzen. Also man hat die Vorteile daraus gesehen. Und inzwischen halten wir es für eine Selbstverständlichkeit. Und alle, die früher daran gezweifelt haben, dass die Menschen, wenn sie zu Hause bleiben, dass sie arbeiten, hoffentlich ist es heute Vergangenheit.
Wie ist es im privaten Bereich? Was kommt in 5 Jahren? Oder wenn wir auf den Zeitpunkt in 5 Jahren gucken, was kommt nach dem Saugroboter und dem iPhone?
Ja, also ich schätze mal dann der Kühlschrank, der weiß, was er am Inhalt drin hat und der direkt bei Rewe den Nachschub bestellt.
Findest du das eine schöne Vorstellung?
Also ich sage dir, Wolfgang, ich muss jeden Tag überlegen, was ich koche. Und wenn mein Kühlschrank mir das vorschlägt, dann es ist eine Entscheidung weniger am Tag.
Also eigentlich wollte ich sagen, dass ich es mir nicht vorstellen kann und auch nicht vorstellen will. Aber nachdem es jetzt in deinem Fall so viele Vorteile hat, dann fange ich nochmal neu an zu überlegen. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und schöne Grüße nach Berlin.
Danke, Grüße zurück.
Ja, Wolfgang, also für dich vielleicht eventuell auch der selbst sich einkaufende Kühlschrank in Zukunft?
Nein. Ich habe nochmal neu nachgedacht. Nein, geht nicht.
Geht nicht.
Nein.
Ja, ich finde das ganz spannend, den Punkt, den sie gemacht hat, ne, dass das irgendwie bei dem ganzen dystopischen, bei den ganzen Angstvorstellungen, die wir ja auch entwickeln können gegenüber der Technik und künstlicher Intelligenz, dass wir nicht vergessen dürfen, dass da Menschen dahinter stecken, ne? Und dass wir selber auch eine Verantwortung tragen, uns dafür einzusetzen, vielleicht Beschränkungen da auch vorzunehmen.
Ja, und möglicherweise gibt es auch heute noch ein nicht digitales Leben, das ab und an Spaß macht.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist ja auch, also ist ja auch ein bisschen ein Trend, ne? So ein bisschen Digital Detox am Wochenende.
Retro.
Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Alles klar. Dann.
Aber Kenza, es war eine wunderbare Gesprächspartnerin. Ich finde das ganz toll, wie sie so eine Entwicklung nicht nur selber mitgemacht hat, sondern wie sie das alles auch sehr gut hat erklären können.
Ja, das war wirklich sehr nachvollziehbar. Ja. Vielen Dank für dieses Gespräch und bis zur nächsten Woche.
Bis zur nächsten Woche.
Tschüss.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung und abonniert uns, dann verpasst ihr keine Folge von Erzähl mir was Neues.